von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute beginnen wir eine kleine Reihe mit dem Titel Das Ziel liegt auf dem Weg. Denn so heißt ein neues Buch, das bei Delius Glasing erschienen ist. 40 Weltreisen mit dem Fahrrad. Das Buch ist so gut und so reich, wie ich finde, dass wir hierüber mit mehreren Menschen sprechen möchten. Heute beginnen wir mit einer Frau, die das Wort Pedelec erfunden hat. Die Kurzform für Pedal Electric Cycle. Susanne Brüsch ist seit 1997 auf E-Bikes unterwegs und hat sagenhafte Abenteuer hinter sich. Außerdem schreibt sie hierüber für Fachzeitschriften und organisiert E-Bike-Touren Pedelec Adventures. Susanne, wieso hast du das Wort Pedelec erfunden?
Ja, das war eine Notsituation quasi. Ich wollte meine eigene Arbeit erleichtern. Denn Mitte der 90er, wenn ich dann am Testparcours stand, auf den Messen, zum Beispiel auf der Eurobike, und allen möglichen, zwar vordergründig gelangweilten, aber hintergründig doch interessierten Leuten erklärt habe, und um was es hier geht, nämlich um ein Fahrrad, was einen Motor hat und beim Treten automatisch unterstützt. Das hörte sich immer total holzig an und ich musste immer Monstersätze machen, um zu erklären, und hatte dann immer noch fragende Gesichter mir gegenüber. Und erstmal war die Lösung natürlich, den Leuten zu sagen, setzt euch doch einfach mal drauf und fahrt eine Runde. Und dann kamen sie auch regelmäßig mit einem breiten Grinsen zurück. Aber das war natürlich ein bisschen mühsamer, wenn ich dann schriftlich unterwegs war oder am Telefon oder so. Und dann musste ich mich für ein Thema bei der Diplomarbeit entscheiden. Ich habe in Heidelberg Übersetzen und Dolmetschen studiert und hatte keine Lust, irgendeine Sprachwissenschaftsarbeit zu machen, mit der ich dann gar nichts anfangen kann. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass ich eine Nomenklatur zu Elektrofahrrädern entwickle.
Was ist eine Nomenklatur?
Also eine begriffliche Definition quasi.
Ah, okay. Man mag nicht glauben, dass ich auch mal studiert habe, aber egal. Es ist ja total verrückt, dass ein Mensch wie du ein Wort erfindet, was wir alle kennen. Also, dass du das erfunden hast. Das muss doch für dich, das muss doch unglaublich sein.
Also, ich find's immer noch unglaublich, so ein bisschen. Und es freut mich natürlich, wenn ich es dann irgendwo sehe oder höre oder sehe, die Leute benutzen es einfach. Dafür war es ja auch gedacht. Ich wollte eigentlich allen auch gerade die internationale Kommunikation erleichtern. Und ich glaube, meine Professorin ist 10 Tote gestorben, bis ich dann endlich fertig war mit meiner Diplomarbeit. Und ich habe dann eben weltweit recherchiert oder auf den relevanten Märkten recherchiert, was da so benutzt wird an Terminologie. Und es war ein totales Kauderwelsch. Die einen haben gesagt, ach, Fahrräder mit Rückenwind, die anderen mit eingebauten Hilfsmotor, mit doppelten Watt. Also es gab einfach keinen Begriff, den man jetzt einfach hätte nehmen können. Und dann bin ich in den USA auf eine Publikation von Frank Jamerson gestoßen. Der hatte von Pedal Electric Cycles gesprochen.
Ach, und dann hast du es einfach abgekürzt.
Das habe ich dann quasi abgekürzt.
Schlau.
Und ich habe ja damals dann sehr viel mit Extra Energy zusammengearbeitet. Das war so die erste Institution, die Elektroräder getestet hat, alle unter denselben Bedingungen, dass man die Ergebnisse auch vergleichen konnte. Wir haben natürlich auch mit den führenden Zeitschriften damals zusammengearbeitet und mit deren Hilfe habe ich das dann publiziert. Und das war auch mein Einstieg in den Journalismus.
Super.
Und seitdem wird es angewendet. Und wichtig zu sagen ist vielleicht, noch heute fragt man sich, ja, wieso hat man denn nicht einfach E-Bike benutzt? E-Bike konnte man damals, also wie gesagt, wir sind Mitte der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, eigentlich nicht in den Mund nehmen. Oder man ist sofort in der Schublade unsportlich, uncool, unsexy gelandet. Und da wollte ja eigentlich keiner sein. Und außerdem hat man unter einem E-Bike so ein Fahrrad mit Elektromotor und Drehgriff verstanden, was so funktioniert wie ein Moped.
Ah ja, so quasi eine Mofa mit Elektroantrieb, okay.
Genau.
Verstehe.
Und dann hat man sich notdürftig geholfen, dieses Pedelec halt entweder mit PAS, also dem japanischen Griff, Power Assist System, zu beschreiben, oder man hat halt Hilfsmotor oder irgend sowas gesagt.
Ja,
aber es wollte sich ja auch keiner outen, dass er Hilfe braucht beim Radfahren. Und deshalb war die Idee einfach, okay, wir haben es jetzt hier eigentlich mit einer neuen Fahrradkategorie zu tun. Die braucht auch einen eigenen Namen.
Ja, das ist super.
Und dieser eigene Name sollte eben auch helfen, dem Ding ein eigenständiges Image zu geben.
Genau, ein bisschen sexy machen, ne? So wie das Elon Musk mit Tesla geschafft hat, der eben nicht einfach nur Elektroautos herstellte, obwohl er gar nicht viel anders gemacht hat. Und das Gleiche gilt natürlich für E-Bikes, die wir irgendwie sexy machen müssen und mussten. Und jetzt sind sie es endlich, obwohl man ja immer noch auf so wahnsinnig viel Gegenwehr stößt. Das schreibst du auch in 40 Weltreisen mit dem Fahrrad, das Ziel liegt auf dem Weg. Wie kommt das, dass es immer noch so viele E-Bike-Hasser gibt?
Ich denke, gerade so in unserer Generation hat sich das halt damals auch irgendwie eingestellt. Mhm. Also auch selbst wenn wir dann, 1999 habe ich das Wort Pedelec vorgestellt, selbst wenn es dann noch 10 Jahre gedauert hat, bis auch die coolen Räder dann auf den Markt kamen, nämlich eigentlich so mit den ersten E-Mountainbikes. Mhm. Also wenn es um Elektroräder geht, sind wir erstmal eigentlich mit diesem eher negativen Image groß geworden, sage ich mal. Und ich glaube, das steckt einfach in den Köpfen vieler Menschen noch drin. Mhm. Wenn man jetzt sich die Jungen anguckt, also letztens habe ich im Sommer, gut, auch schon wieder eine Weile her, mit meinem 14-jährigen Neffen eine E-Bike-Tour gemacht durch die Alpen. Mhm. Der fand es total geil, der ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie uncool sein könnte.
Ja, geht mir auch so. Ich fahre auch ein E-Mountainbike von einer wirklich guten Firma und ich liebe das Teil und werde von Menschen in meinem Alter, also in den 50ern, immer so ein bisschen angeguckt. Ich fahre mit dem Ding zum Beispiel auch zum Tennis. Ja, und dann sagen die, sag mal, die 2 Kilometer kannst du echt mit dem normalen Fahrrad fahren. Sag ich, ja klar, kein Thema. Gleichzeitig, wenn ich dann da ankomme und da ist die jüngere Generation auf dem Tennisplatz, die sagen, boah, ist das ein geiles Rad. Ja, das ist der Riesenunterschied.
Ja, genau. Also da geht einfach die Motorisierung weiter, oder? Mhm, und genau. Bei allen anderen Fahrzeugen fand man es immer toll. Je mehr motorisiert, desto besser. Und beim Fahrrad müssen sich da einige erst noch dran gewöhnen. Ja, ja. Was, denke ich, auch mit reinspielt, ist halt bei so, zum Beispiel in so Erholungsorten in den Alpen oder so, wenn dann halt Leute mit dem Pedelec auf die Berge fahren, die sonst da gar nicht hochkommen würden.
Mhm, genau.
Das spielt vielleicht auch noch mit eine Rolle, weshalb dann die konventionellen Biker, die irgendwie eher schon vielleicht nicht so mögen.
Ja, kann ich irgendwie auch verstehen. Du schreibst das ja auch, dass man dann konventionelle Biker, die halt auf ihren guten Rennrädern voll austrainiert unterwegs sind und du überholst sie halt locker am Berg, indem du einfach mal auf Turbo gehst. Klar finden die das doof, aber ich weiß gar nicht, wir nehmen denen ja nichts weg. Also die können ja weiter ihr Fahrrad fahren. Deshalb so ganz klar ist mir das nicht, was das Problem ist.
Naja, wenn du dir einen abkämpfst irgendwie auf dem Rennrad und dann fährt jemand so in aufrechter Sitzposition irgendwie in Schlotterklamotten und noch lächelnd an dir vorbei, kann ich verstehen, dass das ein bisschen komisch ist. Also gerade in Kalifornien damals auf unserer Send-to-Snow-Tour durch den Westen der USA habe ich das in den Rocky Mountains einfach oft erlebt. Ja, Colorado ist ja so ein Sportstaat. Mhm. Da sind wir schon oft komisch angeguckt worden und haben uns da auch nicht gerade beliebt gemacht. Und zumal wir ja dann auch noch von oben bis unten beladen waren auf den Fahrrädern. Aber wir haben uns dann angewöhnt, freundlich zu grüßen und zu sagen, sorry, we are cheating. Also tut uns leid, wir bescheißen.
Ja, das ist gut.
Und wenn es gut gelaufen ist, dann konnten wir den anderen ein Grinsen abringen. Und dann war alles in Ordnung.
Das ist auch schlau und das ist im Grunde genauso, wie man es machen muss. Einfach direkt den Wind aus dem Segel nehmen, indem man sagt, ja, wir sind die Mogler, ihr seid die Echten. Und dann ist ja das Ego gleich mal gepampert, oder?
Ja.
Du hast schon angesprochen, deine eine Tour Sand to Snow von Monterey nach Denver, da warst du 3 Monate unterwegs. Ich finde aber auch deine anderen Touren, also die kann man ja fast gar nicht aufzählen. Du bist ja wirklich quer durch die Welt gefahren mit dem Fahrrad. Ich finde aber eine Tour besonders spannend, das war von Glasgow nach Paris, wo ihr auf dem Anhänger Solar Panels hattet, um damit eure Akkus zu laden. Hat das echt funktioniert? Also geht das? Kann man genug Sonnenenergie draufladen, dass man nicht abends im Restaurant oder im Hotel aufladen muss?
Nee, das ging damals noch nicht. Also okay. Das ist auch heute noch schwierig, weil du kannst gar nicht so eine große Solarfläche auf dem Anhänger eigentlich mit dir mitfahren, um dann die ganze Kapazität, die ja inzwischen in so einem Akku ist, vollzuladen.
Okay.
Und aber grundsätzlich hilft es natürlich, die Reichweite zu verlängern, beziehungsweise wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo es eben keine Steckdosen hat, trotzdem vorwärts zu kommen. Dann zwar im Eco-Modus, ist dann halt so, aber besser als gar nicht. Mhm. Also als den Motor komplett ausschalten zu müssen. Wir haben das, also das habe ich tatsächlich auf meiner ersten Tour durch Marokko getestet. Das war 2011. Da hatten wir große, schwere Solaranhänger dabei mit so kristallinen Solarzellen obendrauf. Mit Gepäck und noch Ersatzmotoren in den beiden Narben hat das Ding 100 Kilo gewogen. Oh, wow. Von meinem Mitreisenden, meins hat 80 Kilo gewogen. Da hatten wir dann keine Ersatzmotoren in den Narben. Und damit haben wir einfach, sind wir einfach mal losgezogen, noch mit einem Vorserienmodell des Go Swiss Drive Antriebs damals. Und haben einfach mal getestet, wie weit wir durch Marokko, wo es ja viel Sonne hat, kommen, wenn wir uns auf die Solarenergie verlassen. Und 70% haben wir doch über die Solaranhänger laden können.
Super.
Und diese Erfahrung haben wir dann mit in die Mongolei genommen, ein Jahr später. Und da waren wir dann tatsächlich in der Zentralmongolei, der Steppe, in den Bergen unterwegs. Und da gab es eben keine Steckdosen.
Ach.
Es war trotzdem so, das war damals das allererste Bosch-System. Der Akku hatte 255 Wattstunden. Heute haben wir ja über das Doppelte so standardmäßig drin.
Ja, 650 mittlerweile. Ne?
Genau. Mhm. Und in der Mongolei haben wir mehr als einen Tag gebraucht, volle Sonne, um einen Akku zu laden. Der war natürlich dann mit dem ganzen Gewicht, was wir rumgeschleppt haben und eben auch voll durch die Pampa, ja, da waren kaum irgendwelche Straßen, haben wir natürlich auch viel Energie wieder verbraucht. So, um jetzt auf die Tour von Schottland nach Paris zurückzukommen. Das war Winter. Wir sind Ende November in Schottland losgefahren und hatten also durch Schottland, durch England, durch Holland bis nach Paris fast durchgehend Sauwetter.
Nee, da lädst du nicht viel.
Das war nicht besonders effizient und wir haben dann also jeden Abend uns eine Unterkunft gesucht, ein Hostel oder so. Es war ja besiedelt genug, um da jeden Tag auch was zu finden und haben dann da an der Steckdose hauptsächlich aufgeladen. Die Idee von dem Projekt war aber zur Klimakonferenz in Paris, das war damals die COP21, in Paris anzukommen und dort unser Setup und unser Projekt vorzustellen.
Okay, gut.
Und das hat auch geklappt. Wir standen da wirklich vor dem Eingang der COP21 und jeder, der da reingelaufen ist und wieder rausgelaufen ist, der hat uns gesehen.
Das ist gut und es kostet nichts im Gegensatz zu teuren Messeständen.
Ja, das war so.
Wie ist es denn heute mit der Entwicklung von gerade von Solarpanels, aber auch von Akkus? Ist in Sicht, dass wir irgendwann tatsächlich Fahrrad fahren können mit einem wie auch immer gearteten, wie auch immer großen Solarpanel, dass wir das beim Fahren so viel laden können, dass wir plus minus null fahren? Oder ist das utopisch? Geht das einfach nicht?
Das müsste ich selber mal ausrechnen, wie groß die Fläche sein müsste, damit man autark mit einem Solarpanel am Fahrrad unterwegs sein kann, wie groß dann der Akku sein dürfte. Und ich gehe mal davon aus, dass man dann nicht unbedingt im Turbo-Modus, so in der stärksten Unterstützung die ganze Zeit fahren kann, sondern eher runterschalten würde. Und ich muss aber persönlich sagen, mir macht der Turbo am meisten Spaß. Ja. Und wann immer ich nicht Energie sparen muss, dann schalte ich gerne in den Turbo.
Was gibt es denn da jetzt an Entwicklungsmöglichkeiten? Also ich bin du ja nun auch nicht Physikerin, aber wo kommen wir dahin? Ist das ähnlich wie mit Microchips, wo du irgendwann merkst, okay, früher waren 40 Gigabyte so viel wie ein Kühlschrank und heute packst du ein Terabyte in einen Stecknadelkopf. Ist das mit Solarzellen ähnlich oder gibt es einfach rein physikalische Grenzen, wo man sagt, nee, wir sind da bereits an einer Grenze angekommen?
Also ich kann mir schon vorstellen, da gibt's natürlich Entwicklungen, die über die heutigen Grenzen hinausgehen. Was ich mir zum Beispiel gut vorstellen kann, ist auch noch eine stärkere Integration in Packtaschen zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch, dass der Helm komplett mit Solarpanelen belegt ist oder mit Solarzellen, sodass man über den Helm auch laden kann. Vielleicht auch über Kleidung, über die Außenhaut von Rucksäcken. Ich denke, in die Richtung geht es.
Ist ja ein Traum im Grunde von uns allen. Ich habe zum Beispiel ein Wohnmobil, wo ich denke, wenn man das Dach komplett pflastern würde mit Solar, und wenn das Wohnmobil antreiben würde, das wäre ja Wahnsinn. Das wäre es ja, weißt du, das wäre die Lösung. Aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Ich glaube, da gibt es einfach physikalische Grenzen, wo man merkt, so nee, egal wie doll die Sonne knallt, das werden wir nicht in Energie ummünzen können, leider.
Also so ein Wohnmobil braucht halt auch unglaublich viel Energie, um alleine schon, ja, um den Kühlschrank zu betreiben, um Licht, fließend Wasser, Heizung zu betreiben, um die Bordbatterie zu laden, dass man darüber zum Beispiel auch
die
Pedelec-Akkus laden kann. Und dann noch das Fahrzeug fortzubewegen,
das ist das Hauptproblem.
Mit 3,5 Tonnen oder auch mehr. Ja, da braucht es schon ordentlich Strom. Also was wir tatsächlich die letzten 4 Jahre schon praktiziert haben, ich war mit meinem Partner zusammen jetzt 4 Jahre auf Reisen mit einem ausgebauten LKW, also so ein Wohnmobil. Wir haben 7,2 Kilowattstunden Bordbatterie und die ist so ausgelegt, dass wir bis zu 8 der gängigen Pedelec-Akkus laden können mit einer Bordladung.
Ja, das ist gut.
Und das hat für uns beide super funktioniert. Wir haben das auf vielen Streckenabschnitten, also durch Europa, durch Marokko und so weiter so gemacht, dass einer das den LKW gefahren ist und der andere, meistens ich, ist mit dem Rad gefahren.
Ach.
Ist natürlich für den, der Rad fährt, der Luxus pur, weil wann hast du schon ein Begleitfahrzeug dabei, in dem alles drin ist?
Ja, super.
Ja, wann hast du dein Zuhause dabei? Es war gleichzeitig, also wir haben wirklich Wohnungen aufgegeben und haben mehrere Jahre darin gelebt. Und ja, dann ist natürlich auch das Office und alles mit dabei.
Ach, super. Ja, du hast ja komplett alles richtig gemacht soweit. Würde ich sagen. Also wenn man so ein Leben führen kann und jetzt machst du ja auch noch deine Touren, ja, das ist ja, also du hast ja im Grunde genau das Hobby zum Beruf gemacht.
Das ist richtig, ja.
Boah, wie mutig.
Das ist ein großes Geschenk. Es ist gleichzeitig auch eine große Herausforderung, weil eine Grenze zwischen der Arbeit und dem Privaten zu ziehen, die ja manchmal auch ganz gut tut, das ist da halt sehr schwierig. Ja, ich identifiziere mich sehr stark mit dem, was ich tue. Ich bin das, was ich da tue. Ich lebe das wirklich. Und wenn dann halt auch irgendwie Kritik kommt oder jetzt Dinge wie Corona oder jetzt wollen wir eigentlich diesen Winter nach Saudi-Arabien. Mhm. Jetzt ist hier in Nahostkrieg ausgebrochen. Mhm. Also solche Dinge, die betreffen dann eben nicht nur das Business, sondern zwangsläufig haben sie dann auch einen Impact auf mich persönlich. Ja, das ist nicht immer ganz einfach. Auf der anderen Seite schöpfe ich natürlich eine unglaubliche Motivation und auch eine unglaubliche Energie daraus, dass ich das einfach leben will, womit ich auch mein Geld verdiene.
Ja. Wie bist du da hingekommen? Weil ich weiß, so viele träumen davon, so ein Leben zu führen. Und für viele ist das irgendwie, es bleibt ja für, ich glaube, über 90% ein Traum, dass sie so leben wollen, weil sie es nicht hinkriegen. Wie hast du es geschafft?
Ja, mein Traum war schon immer, die Welt zu bereisen. Und ich meine, wir alle haben viele Facetten und leben auch diese unterschiedlichen Facetten in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Und ich glaube, was so eine typische Facette von mir ist, dass ich immer eine Reisetante war. Mittlerweile bin ich auch Tante von 4 Kindern. Das ist eine andere Geschichte, aber das lässt mir natürlich auch die Freiheit, dann länger unterwegs zu sein. Und ich war immer auf der Suche, was so das richtige Medium ist, um zu reisen. Ja, zu Fuß fand ich ein bisschen langsam. Gut, Fahrrad, Motorrad und Auto, da fährst du halt an vielen Sachen auch vorbei. So die kleinen Dinge am Wegesrand, die ich halt auch toll finde. Und du bist nicht so nah an der Natur dran. Dann kamen so 2008, 2009, 2010 die ersten E-Mountainbikes auf den Markt. Und das habe ich natürlich 1:1 mitgekriegt auf den Messen. Und hatte davor quasi 10 Jahre mich schon mit dem Thema beschäftigt, fotografiert, Produkttests gemacht, darüber geschrieben. Ja, und dann waren plötzlich irgendwie coolere Räder da. Und dann dachte ich, boah, die will ich jetzt auch fahren. Und dann habe ich Pedelec Adventures als meine eigene Marke gegründet und bin losgezogen. Und die erste Tour war, wie gesagt, nach Marokko mit den Solaranhängern. Die Erfahrungen haben wir dann in der Mongolei nochmal intensiviert. Und als dritte Reise 2013 sind wir dann zu viert nach Island gefahren. Ja. Und das war auch eine traumhafte Tour. Ja. Und natürlich ist es was anderes, als wenn man einfach privat reist, weil man hat immer eine Aufgabe. Und ich arbeite ja auch mit Partnern aus der Industrie zusammen, die uns dann mit Material ausstatten und deren Produkte wir testen und auch promoten. Und wir haben auch schon einigen Herstellern, von denen wir dann die Vorserienmodelle getestet haben, konnten wir gutes Feedback geben, was dann auch in die Serie mit eingeflossen ist, bevor die Produkte dann eben auf den europäischen Markt gekommen sind. Und das heißt, das ist immer auch mit einer Aufgabe verknüpft. Man ist immer herausgefordert. Aber das liebe ich eben so.
Du schriebst mir, als wir diesen Termin vereinbarten, sagtest du, ich kann jetzt am Dienstag nicht, weil ich an einem großen Projekt arbeite oder bastle. Kannst du verraten, was es ist?
Ja, das ist tatsächlich die Idee, zusammen mit einem Reiseanbieter in den Nahen Osten zu fahren, also nach Saudi-Arabien. Okay. Das finde ich persönlich ein sehr spannendes Land. Natürlich umstritten, klar. Ja, auch von der Politik, das ist mir völlig klar. Aber ich kann immer erst mir ein Urteil bilden über ein Land, wenn ich es auch selber kennengelernt habe. Das ist meine Haltung. Und deshalb bin ich total neugierig, Saudi-Arabien kennenzulernen. Es ist ja jetzt gut seit einem Jahr für den Tourismus offen. Wir haben da Großes vor. Und wir hatten jetzt am Dienstag tatsächlich großes Team-Meeting. Die Situation hat sich ja jetzt ein bisschen erschwert. Jo. Und wir wollen eben mit dem LKW über den Landweg dorthin fahren. Das ist der Plan. Da müssen wir jetzt auf Sicht fahren und gucken, wie sich die Situation entwickelt und dann halt so kurzfristig, wie es irgend geht, entscheiden, machen wir das oder machen wir es nicht.
Spannend, ja.
Mir ist halt auch bewusst, dass wir aus den Medien viele wichtige Dinge mitbekommen, die ja tatsächlich auch stattfinden, dass es aber trotzdem immer halt nur ein Ausschnitt ist des ganzen Geschehens.
Na klar, absolut.
Und das versuche ich mir dann auch immer wieder vor Augen zu führen und zu sagen, ja, es ist die Frage, ob irgendwann eine bessere Zeit ist.
Ja, also ich war zum Beispiel, als die zweite Intifada ausbrach in Israel am Anfang des Jahrtausends, war ich da als Journalist und habe einen Film gemacht. Und alle haben gesagt, mein Gott, das kannst du nicht machen, in ein Kriegsgebiet fahren und so. Und ich habe gesagt, doch, kann ich, weil ich weiß nämlich von einem Israeli, der da unten lebt. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Scharmützel und ähnliche Dinge, die absolut unerfreulich sind, keine Frage. Aber das Land an sich ist sicher. Und auch jetzt würde ich natürlich nicht nach Israel fahren. Das ist im Moment völlig unangebracht. Aber generell ist das, was in den Medien erscheint, ja dann doch immer nur der Hotspot. Und alles um den Hotspot herum wird eigentlich nicht beachtet. Und deshalb würde ich sagen, selbst wenn ein Krieg eskalieren würde jetzt, ist in Saudi-Arabien wahrscheinlich nicht mehr Gefahr als vorher.
Nein, also ich denke, in Saudi-Arabien, da muss man dann einfach pragmatisch sein und mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da uns da was unten was passiert, die geht meines Erachtens im Moment gegen null. Genau. Das aber es spielen natürlich auch das Umfeld mit rein, dann bei den Einzelnen, es spielen Emotionen mit rein. Ja. Und ich lebe hier in Berlin, ja, und wenn man jetzt so in die Medien guckt, könnte man ja auch den Eindruck bekommen, ganz Berlin ist eine Gefahrenzone.
Ja.
Und ich habe aber hier aus dem Real Life noch nichts mit davon mitgekriegt, außer über das, was ich mir online angeschaut habe. Aber es sind spannende Zeiten auf jeden Fall, die das Reisen jetzt nicht gerade generell erleichtern. Mhm. Aber das kennen wir ja von Corona schon, dass wir gelernt haben, immer mit Plan A, B, C, D, E zu arbeiten. Und wenn es dann Plan F oder G wird, dann ist man auch zufrieden.
Mhm. Unser Podcast ist leider nicht politisch, deshalb schwenke ich mal um auf dieses Buch. Das Ziel liegt auf dem Weg, 40 Weltreisen mit dem Fahrrad. Verrat uns doch mal, wie es zu dem Buch gekommen ist.
Tristan und Belen sind ja die Autoren dieses Buchs. Und ich fand, die haben ganz tolle Geschichten da zusammengestellt. Ich bin die Einzige, die da porträtiert wird, die mit dem Pedelec unterwegs ist. Und das ist meine Geschichte dazu. Belen ist Spanierin. Und Tristan ist Belgier, wenn ich das richtig weiß.
Okay. Und die beiden sind auf dich zugekommen oder wie läuft sowas dann?
Ja, die sind auf mich zugekommen. Das war ganz lustig. So in der Corona-Zeit, als wir gerade unsere Weltreise gestartet hatten und dann auf der Schwäbischen Alb im ersten Lockdown hängen geblieben sind, da haben die beiden mich dann kontaktiert und da hatten natürlich alle Zeit und wir haben dann da eine ganz schöne Videokonferenz gemacht, haben uns so kennengelernt. Super. Und so habe ich denen meine Geschichte geschildert. Und dann ist das da mit in das Buch eingeflossen.
Und ich finde das Buch so toll und so spannend, weil es alles abdeckt, was mich interessiert als begeisterter Radfahrer. Also zum Beispiel gibt es ja auch diese Geschichte von diesen beiden Typen, die amerikanische Pazifikküste runterfahren mit dem Fahrrad und auf dem Hänger haben sie Surfbretter. Und überall, wo es gut ist, alle 2 bis 5 Tage haben sie gute Wellen, lassen das Rad stehen, gehen auf die Welle, gehen surfen und fahren weiter. Fand ich super. Werde ich nachspielen, auf jeden Fall. Also das muss man machen. Und dieses Buch ist halt für alle, die das Fahrrad lieben, so gut. Und es gibt so viele tolle Geschichten, wo ich mich dann aber auch gefragt habe, als ich deine Geschichte gelesen habe, wann kommt denn dein Buch raus? Ja, deine ganzen Geschichten, Sahara, Mongolei, Island, Paris, was du alles erlebt hast. Du musst doch mal ein Buch irgendwann darüber schreiben.
Ja, da muss ich mal mit denen sprechen.
Ich spreche mal mit denen. Ich sag mal, wir haben ja jemanden, da sind so viele Geschichten drin. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob dir Bücher schreiben jetzt, obwohl du bist ja auch Journalistin, es wird dir liegen, ne? Es wird dir ja Spaß machen.
Es würde mir auf jeden Fall Spaß machen.
Ich glaube, hier wächst ein neues Projekt heran.
Ich wäre offen dafür.
Susanne, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal kennenlerne. Ich habe gerade so gedacht, ich hätte totale Lust, mit nach Saudi-Arabien zu kommen. Aber das besprechen wir, wenn gleich das Mikro aus ist.
Alles klar. Tim, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch.
Ja, danke auch. Bis gleich. Bis gleich.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.